Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon Katharina Boxler. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es um die Frage, wie Gentech-Weizen und Umwelt sich vertragen. Nationalfondsforscher geben in dieser Sendung Antwort. Dann, dass Ölförderung und Umweltschutz nur schlecht zueinander passen, ist hinlänglich bekannt. Der südamerikanische Staat Ecuador schlägt deshalb vor, gegen eine entsprechende Entschädigung die Finger vom Öl im artenreichsten Regenwald zu lassen. Doch die Spendengelder fließen nur spärlich. Und dann geht's raus ins Hechtenloch. Vor bald einem Jahr haben Baumaschinen hier Landwirtschaftsland in eine Pionierlandschaft verwandelt. Wie erhofft haben sich Pflanzen und Tiere unterdessen an die Rückeroberung gemacht. Doch eben nicht nur diese.
Der Weg haben sie ja zugemacht, wo ich war. Aber es muss einfach rauswachsen bei den Leuten, dass sie nicht da runter sollen, wo die Hunde nicht runterlassen, oder?
Mehr über erwünschte und eben auch unerwünschte Lebewesen im renaturierten Hechtenloch hören Sie im zweiten Teil der Sendung. Wie verhält sich gentechnisch veränderter Weizen draußen vor der Labortür? Welche Risiken birgt der Anbau solcher Weizensorten? Bringt Gentech-Weizen natürliche Lebensgemeinschaften durcheinander? Verändert er den Boden oder die Insektenwelt? Antworten auf diese und andere Fragen suchten in den letzten 4 Jahren die Wissenschaftler des Nationalen Forschungsprogramms NFP59 zu Nutzen und Risiken der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen. Am Donnerstag präsentierten sie zum ersten Mal ihre vorläufigen Resultate. Christian Heuss war dabei.
Die Freisetzungsversuche in Reckenholz und in Puy waren eine interdisziplinäre Angelegenheit. Pflanzengentechniker, Ökologen, Bodenbotaniker und Biosicherheitsforscher fanden zusammen für all die Fragen rund um diese gentechnisch veränderten Weizenpflanzen. Der Gentech-Sommerweizen, der zwischen 2008 und 2010 ausgesät wurde, ist eine Entwicklung der ETH und der Uni Zürich. Dieser Weizen kann sich selber gegen einen Pilzbefall durch den Mehltau schützen. Der Grund? Ein zusätzliches Gen stärkt quasi das Immunsystem der Pflanze und bekämpft so den Pilzbefall. Fabio Mascha, der Verantwortliche für Resistenzforschung bei Agroscope Changin-Wädenswil.
Wir haben diese Forschung zuerst im Gewächshaus gemacht und haben gesehen, dass es einen Effekt gibt. Und dann sind wir aufs Feld gegangen und haben gesehen, dass wir den Effekt wenigstens mit einigen Linien ebenfalls durchführen konnten.
Tatsächlich sehen die Forscher auch im freien Feld gute Schutzeffekte gegen den Pilzbefall beim Gentech-Weizen. Interessanterweise und für die Forscher auch etwas überraschend zeigte sich aber, dass dieser Schutz vor dem Pilz einen Einfluss auf den Weizenertrag hat. Je besser der Pilzschutz, je tiefer der Ertrag. Es scheint, dass der Energiehaushalt der Pflanze auf dem Acker in der freien Natur nicht ausreicht für beides, Pilzbekämpfung und Weizenkornproduktion. Fabio Mascha macht einen Vergleich.
Wenn man in einen alten Fiat 500, so einen aus den 70er Jahren, eine Klimaanlage einbaut und wenn man dann die Klimaanlage laufen lässt, hat man Probleme, auf den Uetliberg hochzukommen, oder? Weil das Auto auch die Energie fürs Rollen braucht oder für die Klimaanlage.
Was es nun brauche, sind Pflanzen mit einer guten Balance zwischen Pilzresistenz auf der einen Seite und Ertragsoptimierung auf der anderen. Mit diesen nun gewonnenen Erkenntnissen könnten solche Sorten entwickelt werden. Auch ausprobiert haben die Forscher Mischungen von einerseits optimal resistenten und andererseits optimal ertragreichen Pflanzen auf demselben Feld. In ersten Versuchen konnte so sowohl ein guter Ertrag als auch ein guter Pilzschutz fürs gesamte Feld festgestellt werden. Für Wilhelm Grissem, Pflanzengentechnologe von der ETH Zürich, ein zentrales Ergebnis.
Also das sind interessante neue Ergebnisse, die für die Landwirtschaft sicherlich richtungsweisend sein werden.
Neben der Grundlagenforschung galt auch der Biosicherheit in diesem Weizenfreisetzungsversuch ein zentrales Augenmerk. Also beispielsweise der Frage, ob dieser Gentech-Weizen nützliche Bodenbakterien und Bodenpilze irgendwie beeinflusst, ob er unerwünschte Auswirkungen auf die Vermehrung von gewissen Insektenarten hat, aber auch ob Asseln oder Regenwürmer irgendwie auf den Verzehr von Pflanzenblättern von Gentech-Pflanzen reagieren. All diese umfangreichen Untersuchungen zeigen nun, dass die Gentech-Pflanzen keine nachteiligen Wirkungen haben und dass Asseln und Regenwürmer auch beim Verzehr keine Präferenz zeigen. Franz Biegler, der Leiter der Biosicherheitsforschung von Agroscope Reckenholz, kommt zum Schluss, dass kein oder höchstens ein minimal kleines Risiko bestehe.
Ausschließen kann man etwas nie hundertprozentig. Was wir sagen können ist, wir wissen jetzt so viel über diese Linien, dass wir mit größter Wahrscheinlichkeit ausschließen können, dass ökologisch relevante Effekte stattgefunden haben. Das Risiko ist absolut minimal und wir können das verantworten, diese Linien anzuwenden, wenn das jetzt hier überhaupt eine Frage wäre.
Neben den Versuchen in Reckenholz und Büy gab es in der Vergangenheit in der Schweiz erst drei andere Freisetzungsversuche mit Gentech-Pflanzen. Wolle man international weiterhin im Bereich Pflanzen-Gentechnologie mitmischen, dann gehört noch in Zukunft Freisetzungsversuche dazu. Da sind sich alle Forscher dieses Weizenforschungsprojekt einig. Biosicherheitsforscher Franz Biegler sagt es so.
Wenn wir das Expertenwissen und die Ausbildung junger Wissenschaftler in Biosicherheit sichern wollen, dann gehört eben Feldversuch dazu.
Die Forderung der Forscher steht also im Raum. Auch nach Abschluss dieses nationalen Forschungsprojekts braucht es eine dauerhafte und geschützte Versuchsanlage, wo weiterhin Freisetzungsversuche stattfinden können.
Was macht Gentech-Weizen auf dem Feld? Sie hörten einen Beitrag von Christian Heuss. Christian Heuss, das Konsortium Weizen, der Verbund von Pflanzenforschergruppen an verschiedenen Schweizer Hochschulen und den Forschungsanstalten Agroscope. Dieser Verbund fordert, dass die Schweiz weiterhin Freisetzungsversuche macht von gentechnisch veränderten Pflanzen, aber dafür braucht es eben auch eine dauerhaft gesicherte Versuchsanlage. Das sind zwei der Schlüsse, die die Forschenden aus den Erfahrungen mit den umstrittenen Freisetzungsversuchen ziehen. Ist diese Forderung berechtigt?
Ja, ich glaube, die ist berechtigt, wenn der Konsens da ist, dass auch in der Schweiz weiterhin gentechnologische Pflanzenforschung auf Spitzenniveau gemacht werden soll, Grundlagenforschung, aber eben auch solche Biosicherheitsforschung, dann braucht es weiterhin Freisetzungsversuche. Die Resultate aus dem Projekt haben gezeigt, dass Pflanzen in der Umwelt draußen anders reagieren als im Gewächshaus oder im Labor. Und daher ist dieser Wunsch sicherlich sehr berechtigt.
Wie groß war denn der Aufwand? Wie viel hat die Sicherheit gekostet?
Also der Aufwand in diesem NFP 59, der war enorm groß. Es brauchte für die Sicherheit des Geländes Doppelzaun, Bewegungssensoren, Flutlichter und auch Sicherheitspersonal, das 24 Stunden garantieren konnte, dass da niemand eindringt. Und trotzdem gab es mehrere Vandalenakte. Im Projekt wurde für jeden Franken, der in die Forschung gesteckt wurde, nochmals ein zusätzlicher Franken in die Sicherheit gesteckt. Und auch das hat eben nicht gereicht, um die Felder vollständig zu schützen. Es stellt sich also die Frage, ob der Bund beispielsweise eine solche Versuchsanlage dauerhaft irgendwo bauen und unterhalten soll. Und dazu braucht es wahrscheinlich auch eine weitere politische Diskussion. Aber die Forderung der Forschenden, die liegt nun auf dem Tisch.
Christian Heuss, die Weizenfreisetzungsversuche waren nur ein Teil des NFP 59. Andere Projekte haben sich um weitere Aspekte gekümmert, wie etwa die Koexistenz, also beispielsweise, ob sich biologischer Landbau nach dem Gesetz verträgt mit dem Anbau von Gentech-Pflanzen in unmittelbarer Nachbarschaft. Welche Resultate gibt es hier?
Es gibt vereinzelte Resultate. Viele der Projekte laufen noch. Der eigentliche Abschluss ist erst im Sommer geplant. Beispielsweise haben Juristen das Gesetz durch forstet und da auch bereits einige Lücken festgestellt, die man neu regeln muss. Einige politische brisante Fragen, wie eben diese Koexistenzfrage, die werden nun auch im kommenden halben Jahr in diversen Workshops aufgearbeitet, wo dann eben verschiedenste Parteien, also mit Parteien meine ich Politiker, aber eben auch Wissenschaftler zusammenkommen, um hier eigentlich einen gewissen Konsens zu finden. All die Resultate werden dann zusammengetragen und in eine Schlusssynthese gebracht und in diese Synthese sollten auch Erfahrungen, Resultate aus dem Ausland mit einfließen, wo man ja auch sehr viele Experimente und Erfahrungen hat mit Gentechnologie. Und daraus soll dann sowas wie ein Anforderungskatalog oder man könnte auch sagen ein Rezeptbuch entstehen für den Umgang mit zukünftigen Freisetzungsversuchen.
Gentech-Pflanzen in freier Natur. Christian Heuss über das nationale Forschungsprogramm NFP 59 zu Nutzen und Risiken der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen. Beim Thema unseres nächsten Beitrags ist die Frage der Verträglichkeit weitgehend geklärt. Erdölförderung ist für die Umwelt vielerorts eine massive Belastung. Diese wiegt umso schwerer, je artenreicher das Gebiet ist, in dem nach dem schwarzen Gold gegraben wird. Das südamerikanische Land Ecuador hat in diesem Zusammenhang einen aufsehenerregenden Vorschlag gemacht. Wissenschaft RS2 hat wiederholt darüber berichtet. Die Gleichung Ecuadors lautet, wir lassen die Hände vom Öl, wenn die Weltgemeinschaft uns für den Verzicht entschädigt. Konkret geht es um Ölvorkommen im Boden des Yasuni-Regenwaldes. Es ist dies das artenreichste Gebiet der Welt. Der südamerikanische Staat möchte 3,5 Milliarden Dollar Entschädigung, etwa die Hälfte des unter dem Boden vermuteten Ölwerts. Doch die Sammelaktion stockt und Kenner des Yasuni-Regenwaldes fürchten ein Scheitern des ungewöhnlichen Deals. Thomas Häusler berichtet.
Kelly Swing hat inmitten des Yasuni-Regenwalds die Forschungsstation Tiputini aufgebaut. Von dort aus haben er und zahlreiche andere Biologen den Dschungel ergründet. Vor einem Jahr zogen sie in einem Aufsatz das Fazit ihrer Forschung. Der Yasuni im Westen des Amazonasbeckens sei ein ganz spezieller Flecken, nämlich das artenreichste Gebiet der Welt.
Having published that paper a year ago and not getting any competition, so to speak, it confirms that this truly is the most diverse part of the planet.
Dass ihre Einschätzung keinen Protest aus anderen Naturparadiesen dieser Welt erfahren habe, zeige, in Yasuni sei tatsächlich die größte Biodiversität auf diesem Planeten vorhanden. Wie man diesen ungewöhnlichen Flecken für jemanden beschreiben könne, der niemals dort gewesen sei, frage ich Kelly Swing.
If we're talking about insects, we're talking about 100,000 species per hectare plus all the dozens and dozens of species of frogs.
Wenn man mit der Beschreibung bei den Insekten beginne, da spreche man von 100,000 verschiedenen Arten pro Hektare. In der ganzen Schweiz gibt es insgesamt nur 30,000 Insektenarten. Das Tiputini-Camp ist umgeben von dichtem Dschungel. Im Unterholz der Urwaldriesen tummeln sich ein Dutzend Affenarten. Jaguare stellen Tapiren, Ameisenbären und Pekaris nach. Viel steht also auf dem Spiel, wenn die Ölvorräte im Untergrund des Yasuni ausgebeutet würden. Und trotzdem ist der Treuhandfonds fast leer geblieben, den Ecuador zur Rettung des Yasuni eröffnet hat. Wenn Staaten oder private Spender darin 3,5 Milliarden Dollar deponiert haben, dann will Ecuador auf die Förderung des Öls verzichten.
I don't think many countries see Ecuador as being completely trustworthy.
Viele Länder trauten Ecuador aber nicht über den Weg, sagt der US-Amerikaner Kelly Swing, der an einer Universität in Ecuadors Hauptstadt Quito lehrt. Offenbar reicht es potenziellen Spendern nicht als Sicherheit, dass ihr Geld nicht direkt in die Hände der Regierung gelangt, sondern in einen von der UNO verwalteten Fonds, der die Zinsen an Ecuador weitergibt.
Over the last 3 to 4 years, while this initiative has been offered, the terms seem to have changed quite a bit as time has moved along.
Ein Grund des Misstrauens sei wohl, dass Ecuador die Regeln der Yasuni-Initiative seit dem ersten Vorschlag vor 3-4 Jahren immer wieder verändert habe. Vor einem Jahr dann stand man kurz vor der feierlichen Einrichtung des Treuhandfonds und vor allem Deutschland bekundete großes, millionenschweres Interesse. Doch Ecuadors Präsident Rafael Correa ließ den Deal in letzter Sekunde platzen, weil er fand, der Vertrag gestehe den Geberländern zu viel Einfluss zu. Im letzten Sommer wurde der Fonds dann doch noch eröffnet. Aber zu diesem Zeitpunkt seien die Zweifel bei den potenziellen Geberländern wohl schon zu groß gewesen, sagt Kelly Swing. Er befürchtet, dass Präsident Correa seinerseits bald die Geduld verlieren und schon im nächsten Sommer verkünden könnte, das Öl werde nun doch gefördert.
If oil is extracted the same way that it has been extracted traditionally in Ecuador, then there will be tremendous loss.
Wenn die Ölförderung im Yasuni so geschehen werde, wie dies bisher in Ecuador Usus gewesen sei, dann sei mit enormen Schäden an der Natur zu rechnen.
Once oil operations open up roads and other people move on to establish farms and cut the timber within 10 to 20 years, you end up with a series of cattle pastures but almost no intact forest left.
Bei der herkömmlichen Ölförderung werden Verkehrswege in den Regenwald geschlagen. Diese ebnen den Weg für Siedler, Bauern und Holzfäller Und nach 10 bis 20 Jahren haben Kuhweiden und Pflanzungen den Wald komplett verdrängt. Und damit wäre die ganze einmalige Artenvielfalt für immer verloren.
We really are talking about a catastrophic situation as far as diversity is concerned.
Es gibt heute bessere Fördertechniken, die ohne Straßen auskommen. Die Ölförderstellen werden isoliert im Wald angelegt und ausschließlich per Helikopter bedient. Das sei besser als die alte Art, sagt Kelly Swing. Aber, wie die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko gezeigt habe, sei trotz moderner Technik eine Überwachung der Ölindustrie nötig.
We can't just let the oil companies operate in remote areas without some real oversight.
Noch besteht aber eine gewisse Erfolgschance für die Yasuni-Initiative. Naturschützer und Wissenschaftler versuchen, sie in der Welt bekannter zu machen. Und es gibt Anzeichen, dass Ecuador nun gewillt sein könnte, statt Cash auch Erlasse seiner Staatsschulden als Beitrag an den Yasuni-Fonds anzuerkennen. Für Kelly Swing geht es um mehr als nur darum, ob der Yasuni-Wald gerettet werden kann oder nicht.
If we cannot decide, as the human race, to save the most species diverse part of the planet, what will we decide to keep?
Wenn es die Menschheit nicht schaffe, das artenreichste Gebiet des Planeten zu schützen, was sei da in Zukunft noch sicher für uns? Wir müssen uns über unsere Prioritäten klar werden, sagt Kelly Swing und zieht dafür folgenden Vergleich. Der Schutz des Yasuni kostet 3,5 Milliarden Dollar. Für Ecuador sei dies viel Geld, für die Welt aber nicht. Allein die USA setze die gleiche Summe in den diversen Konfliktherden im Mittleren Osten ein. Pro Woche.
Vom Umgang mit Geld und Natur, das war ein Bericht von Thomas Häusler. Sie hören Wissenschaft RS2, das Magazin, wo Neugier genügt. Zeit für die Meldungen der Woche. Patrick Tschudin hat eine Auswahl getroffen. Patrick Tschudin, Forscher der kanadischen Universität Alberta, haben einen Dinosaurierknochen unter die Lupe genommen und strapazieren nun nach genauer Betrachtung dieses neumexikanischen Riesen die evolutionären Zeitmaßstäbe. Warum?
Larry Heeman und sein Team haben das Alter des Hüftknochens eines Hadrosauriers bestimmt, und zwar mit der Uran-Blei-Methode. Und sie sind dabei auf ein Alter gekommen, das nicht ganz in die gängige Vorstellung dessen passt, wie sich das ein großer Teil der Erdwissenschaftler vorgestellt haben, wie die Dinos ausgestorben sind. Die Vorstellung nämlich, wonach vor rund 66 Millionen Jahren ein Komet auf der Erde aufgeschlagen habe, ein Komet oder Meteorit, und die Folgen davon weltweit so verheerend waren, dass die Dinos innerhalb kurzer Zeit verschwanden. Das ist die weit herum akzeptierte These. Das von Heeman für den Hüftknochen bestimmte Alter liegt aber jetzt nur bei 64,8 Millionen Jahren.
Ob 66 oder 64,8 Millionen Jahre, was macht dieser Unterschied genau aus?
Nun, das spielt eben schon eine Rolle, ob es 66 oder 64,8 sind. Denn die Gesteinsschicht, die die Spuren dessen in sich trägt, was viele als Meteoritenmaterial interpretieren, die ist recht genau auf 65,5 bis 66 Millionen Jahre datiert. Also das hieße dann, wenn man die Zahlen von Heeman dazu nimmt, das hieße dann, dass es offenbar noch rund eine Million Jahre nach dem Meteoriteneinschlag, oder was es auch immer genau war, Dinosaurier gegeben hat, also eine Million Jahre nach dem Meteoriteneinschlag. Und das wäre doch schon sehr erstaunlich und würde die Geologen dazu zwingen, nochmals über die Bücher zu gehen, was die Gründe für das Aussterben der Dinos angeht.
Nicht nur Meteoriten treffen aus dem Weltraum auf der Erde ein, sondern auch flinke Winzlinge. Darum geht es in der nächsten Meldung, Patrick Tschudin.
Was auf der Sonne passiert, hat einen direkten Einfluss auf die Teilchenströme, die von ihr ausgehen. Nach großen Eruptionen nimmt dieser Strom, dieser Teilchenstrom, massiv zu. Der Teilchenstrom, auch bekannt als Sonnenwind, wird quasi zum Sonnensturm. Und wie bei den herkömmlichen Stürmen auf der Erde ist es auch für die Sonnenstürme wichtig, dass wir wissen, wie sie sich entwickeln.
Warum?
Nun, Sonnenstürme beeinflussen als Partikelströme zum Beispiel die Funktionsweise von Kommunikationssatelliten. Die Satelliten draußen im All sind dem Sonnenwind direkt ausgesetzt. Und ein starker Sonnensturm kann einem empfindlichen Satelliten sehr wohl den Garaus machen. Weil nun eben Satelliten immer wichtiger werden, wird auch die Vorhersage des sogenannten Weltraumwetters immer wichtiger. Die US-amerikanische National Science Foundation meldet nun, dass ab sofort die Weltraumwettervorhersage des US-Wetterdienstes aus dem Probe- in den Regelbetrieb übergehe.
Und nun wird's noch ein bisschen familiär, Patrick Tschudin. Um nahe Verwandte geht's in Ihrer nächsten Meldung.
Um die Orang-Utans genauer gesagt. Ein internationales Forscherteam hat das Erbgut eines weiblichen Sumatra-Orang-Utans vollständig entschlüsselt. Die entschlüsselte Dame heißt Susi. Und dann dieses Erbgut von Susi mit dem Erbgut anderer Menschenaffen verglichen und auch mit jenem des Menschen. Laut diesen neuesten Zahlen sind wir Menschen, was das Genom angeht, zu 97% identisch mit dem Orang-Utan. Damit ist der Orang-Utan, genetisch gesprochen, nur ein bisschen entfernter verwandt mit uns als der Schimpanse. Mit dem Schimpansen sind wir Menschen genetisch gesehen zu 99% identisch.
Mit der Sumatra-Orang-Utan-Dame Susi haben die mehr als 100 beteiligten Wissenschaftler nicht nur uns Menschen verglichen. Susi diente auch als Referenz für einen Vergleich mit Borneo-Orang-Utans. Was ist das Resultat?
Nun, herausgekommen ist, dass sich das Erbgut der Orang-Utan-Arten von diesen beiden Inseln, von Sumatra und Borneo, erstaunlich wenig unterscheidet. Das heißt also, dass die eigenständige Entwicklung dieser beiden erst viel später begann als bisher angenommen, nämlich erst vor 400.000 Jahren.
Dinoknochen, Sonnenstürme und Menschenaffen, das waren die Nachrichten mit Patrick Tschudin. Und nun zu unserem letzten Beitrag. In den vergangenen Monaten haben wir uns immer mal wieder im Hechtenloch umgesehen. Dieses Stück Land wurde früher regelmäßig von der Aare überschwemmt, dann durch die Autobahn vom Wasser abgeschnitten und intensiv durch die Landwirtschaft genutzt. Vor bald einem Jahr jedoch fuhren die Bagger auf und verwandelten das Hechtenloch in eine Urlandschaft. Der nährstoffreiche Humus wurde abgetragen, ausgebaggerte Mulden wurden zu Grundwasserteichen und nach eroberten sich, wie erhofft, Pflanzen und Tiere dieses renaturierte Stück Erde zurück. Was hat sich innerhalb dieses ersten Jahreszyklus getan? Doris Roten wollte es wissen.
Aus ornithologischer Sicht ist das Hechtenloch ein voller Erfolg. Der Fußweg auf der Anhöhe am Rand des Gebietes hat sich zu einem Beobachtungspunkt entwickelt für Menschen mit Feldstechern und Ferngläsern. Einer von ihnen ist der Hobbyornithologe Peter Lustenberger.
Also diesen Herbst hatte ich Grünschenkel, Waldwasserläufer, Bruchwasserläufer, Flussuferläufer, Kampfläufer, Flussregenpfeifer, Bekassine, Klappergrasmücke, Gartenrotschwanz, es hat Schwarzkehlchen, Neuntöter aus dem Durchreise. Das ist interessant für die paar Mal, die hier war. Ja.
Besonders erfreut ist Peter Lustenberger darüber, dass so viele Wartvögel hier Rast gemacht haben auf ihrer Reise in den Süden. Es sind Vögel, die an Gewässern leben, gute Rastplätze für sie sind selten geworden.
Ja, sonst muss ich an der Neuburger See, wenn ich Wartvögel schauen will, und hier habe ich es fast vor der Haustür.
Just an jenem Tag aber, an dem wir unterwegs sind, bietet sich uns ein wenig erfreulicher Anblick. Unten beim großen Weiher, mitten im Gebiet, streift unbekümmert ein Mann umher, trotz Hinweisschildern. Allfällige Vögel hat er verscheucht. Ein Ärgernis auch für einen zufällig vorbeikommenden Passanten.
Wir sollten eben nicht runtergehen. Der Weg haben sie ja zugemacht, wo ich war. Aber es muss einfach rauswachsen bei den Leuten, dass sie nicht da runter sollen, wo die Hunde nicht runterlassen, oder?
Die kleine Episode zeigt, unter welchem Druck die Natur steht. Hündele, Spaziergänger, Reiter, Biker. Doch wenn das Hechtenloch ein Lebensraum für seltene und bedrohte Arten sein soll, so stört der unbekümmerte Freizeitmensch. Die Stiftung Aaretal, die das Projekt Hechtenloch betreibt, hat auf die Situation reagiert. Projektleiter Marc Rosse.
Viele Leute haben unsere Tafeln, die wir aufgestellt haben, am Rand nicht beachtet und sind trotzdem in die Fläche gegangen. Wir haben nun unsere Tafeln deutlicher als Verbotstafeln gestaltet, sodass eigentlich niemand sagen kann, er hätte nicht gesehen, dass dort ein Betretverbot sei. Ich hoffe, dass die Leute akzeptieren, dass diese Fläche für die Natur reserviert sein soll.
Trotz solcher Störungen ist es im Sommer einem Flussregenpfeiferpaar gelungen, hier vier Junge großzuziehen. Auch vereinzelte Molche und Frösche haben sich bereits im Gebiet gezeigt. Für die Amphibien soll nächstes Jahr ein Monitoring beginnen, die systematische Beobachtung von Arten und Beständen. Dasselbe ist geplant für die Pflanzen, denn hier soll nicht irgendeine Vegetation entstehen, sondern eine Feuchtwiese mit seltenen und bedrohten Arten. Aber unbewachsene Flächen, wie es das Hechtenloch zurzeit noch ist, werden gerne überwuchert von Goldruten, Schilf oder Weiden. Deshalb war im Herbst geplant, aus einer benachbarten Feuchtwiese Schnittgut zu holen und dieses im Hechtenloch auszubringen. Das Schnittgut hätte Samen der Feuchtwiese enthalten und so hätten die erwünschten Pflanzen einen Vorteil gehabt. Doch von dem Vorhaben ist man inzwischen abgekommen, erklärt Marc Rosse.
Wenn man das Schnittgut überträgt, von der einen auf die anderen Fläche, überträgt man natürlich nicht nur Samen, sondern auch Halme und die ganze Biomasse, die man ja eigentlich am neuen Ort nicht unbedingt möchte, weil das längerfristig vielleicht zu einer lokalen Überdüngung der Fläche führen würde. Man möchte ja eigentlich nur die Samen. Die Abteilung für Naturförderung des Kantons Bern hat uns vorgeschlagen, dass wir, wenn wir das Ried mähen, die Samen über das Dreschen des Schnittgutes isolieren quasi und dann wirklich nur die Samen übertragen. Ich finde, das ist ein Ansatz, den wir mindestens einmal verfolgen möchten.
Und so wird im nächsten Jahr hier gedroschen und gesät werden, damit sich wilde Orchideen, Schweizer Alant und andere hochwillkommene Seltenheiten möglichst schnell etablieren. Das Hechtenloch wird jedoch auch in Zukunft Pflege nötig haben. Die Mähmaschine wird dafür sorgen müssen, dass das Land nicht verbuscht und die Teiche nicht zuwachsen.
Irgendwann die Fläche quasi sich selber überlassen werden wir nicht können, weil dieser Vegetationstyp ist ein Vegetationstyp, der dank der Pflege des Menschen entstanden ist. Es ist eigentlich nicht ein natürlicher Vegetationstyp. Wiesen sind per se nicht natürliche Vegetationstypen, sondern ein Kulturgut des Menschen und dies gilt es hier zu schützen und zu bewahren durch die Pflege.
Ob die Pflege den gewünschten Effekt hat oder ob es nötig ist, öfter zu mähen, das soll sich schon ab dem nächsten Frühling zeigen, sobald die Pflanzen wieder zu wachsen beginnen und das Monitoring anläuft.
Die Verwandlung einer Landschaft. Sie hörten einen Beitrag von Doris Rothen zum Renaturierungsprojekt Hechtenloch. Links und Literaturangaben finden Sie im Internet unter wissenschaft.drs.ch. Dort können Sie Wissenschaft RS2 auch nachhören und als Podcast abonnieren. Redaktion dieser Ausgabe Patrick Tschudin, Moderation Katharina Boxler. Sie hören uns wieder am nächsten Samstag, wie immer um 12.40 Uhr. Oder morgen Sonntag in der Wiederholung, nach dem Echo der Zeit um 19.30 Uhr, hier auf RS2.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.